Podium GTD im Team, Games Team Athlete 2024, Mayan Throwdown Team 2. Platz and so on. Mein heutiger Gast zählt auf jeden Fall zu den Top-Athleten, auch wenn er selber sagt, er mache dies alles nur zum Spaß. Denn neben dem Job hat er eigentlich gar nicht so viel Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps-Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Ich kann es nicht glauben, aber Felix Reder hat die Zeit gefunden, mit mir ein Interview aufzunehmen. Ihr habt ihn euch gewünscht, ich fand ihn sympathisch und das hat unseren Arzt überzeugt, zwischen Arbeit, Sport, Freundin und der minimalen Freizeit heute etwas aus seinem Leben zu plaudern. Wir sprechen über das Arztsein und im Sport, wie er das alles schafft und auch auf diesem Niveau, die Games 2024 und warum Felix fast ein Reality-Star geworden wäre. Viel Spaß mit der Folge. Dann freue ich mich wieder, dass ihr zu einer neuen Folge Banges Bizeps-Besprechung einschaltet. Und heute habe ich einen besonderen Mann hier sitzen, denn ich habe gehört, er ist schwer zu bekommen, denn er hat nicht viel Zeit. Ihr könntet ihn sicherlich kennen. Er war zuletzt auf dem Podium vom German Throwdown Elite Division im Team. Haben sie den ersten Platz gemacht. Außerdem könnte man ihn auch kennen, weil er aktuell oder auf jeden Fall jetzt hier 25 im Viererteam unterwegs war, unter anderem mit Julia Jakobsen, Viktor und Astrid aus Dänemark. War 2024 mit Team, ich hoffe, ich sage es richtig, sonst verbessere mich nochmal, Flag, in den Semifinals in Lyon und haben sich auch für die Games 2024 qualifiziert, wo sie auch mit vor Ort waren. Und wer es jetzt noch nicht an der Stimme erkannt hat, wenn er nämlich kein Crossfit macht, ist der natürlich noch Arzt, was man auch sonst so mit seiner freien Zeit noch anstellt und nicht viel Zeit hat. Und deswegen freue ich mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Hallo,
ja.
Jetzt muss ich den Namen noch sagen. Hallo Felix. Felix Reder ist zu Gast oder auch bekannt als Flixi.
Ja, moin Judith. Ja, vielen Dank, dass du mich dabei haben möchtest und vielen Dank für die ganze Einleitung. Ja, das mit der Zeit ist immer so ein Ding, ist immer kritisch und auch heute habe ich dich leider ein bisschen zeitlich nach hinten verschieben müssen, aber ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat und dass wir ein bisschen gemeinsam sitzen können.
Ich freue mich auch und ich bin direkt fies, Felix. Wenn ich Gäste habe, die ich persönlich nicht so gut kenne, dann informiere ich mich mal ein bisschen über diese Menschen.
Ich habe schon gehört tatsächlich, weil ich war heute Morgen ganz kurz in der Box und Gordon hat schon erzählt, dass du nachgefragt hattest.
Der soll doch nichts verraten. Die Quellen müssen noch geheim bleiben.
Ist okay.
Okay, dann starte ich mal direkt damit rein. Ich habe nämlich einmal gehört, jetzt wissen wir vielleicht schon die Quelle A, dass du bekannt dafür bist, oder er war sich nicht ganz sicher, ob es immer noch so ist, aber du viel gesehen wirst mit Schokobrötchen, Schokomüsli, Schokocroissants zum Training. Ist da was dran an der Schokolade?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder hat mal klein angefangen und ich war früher auch mal noch schmächtiger, als ich es jetzt bin. Und da ging es einfach nur darum, zuzunehmen. Und da hilft nichts besser als Schokolade. Ich glaube, insgesamt ist der Schokoladenkonsum geringer geworden, aber morgens habe ich sie sogar auch noch neben mir stehen. Ich habe immer wenig Zeit und Schlaf ist wichtig, das heißt, ich schlafe so lange es geht, aber ohne Frühstück das Haus verlassen ist auch keine Option. Also gibt es eigentlich jeden Morgen Schokomüsli. Leider sind die Packungen nur alle kleiner geworden, sodass jetzt eine Packung mittlerweile nur noch für 2 Frühstücks reicht. Aber ja, Schokomüsli ist immer noch großer Teil meines Lebens. Und auf Wettkämpfen, Milchbrötchen, Schokolade, ja, am Ende müssen einfach nur die Kalorien aufgefüllt werden, egal wie.
Eine Verständnisfrage, das heißt, man sieht es ja jetzt nicht, aber das sind diese klassischen Müsli-Packungen, ich glaube, die viele kennen. Davon isst du die Hälfte für ein Müsli?
Ja, ich denke, ja, genau. Eine reicht wahrscheinlich so 250 Gramm morgens.
Sportlich. Plus minus. Ja. Aber es wird ja auch verbrannt, im besten Falle.
In der Regel schon. Also bisher kann ich mich nicht beschweren, dass ich ungewollt zunehmen würde.
Zu der Schokolade komme ich später nochmal, denn ich habe ja schon verraten, du bist im Beruf ja auch Arzt. Das ist vielleicht widersprüchlich, Gesundheit und Schokolade. Aber da möchte ich dich später nochmal drauf ansprechen, denn ich habe tatsächlich noch eine zweite Sache über dich erfahren, die bestimmt versucht wurde, geheim zu halten oder nicht an die Öffentlichkeit rauszubringen. Ich habe herausgefunden, lieber Felix, und ich bin sehr enttäuscht, dass du dort eine Absage hingeschickt hast, dass du angefragt wurdest für Love is Blind in Deutschland.
Ja, boah, hast du das erwähnt? Von wem hättest du das haben können? Das habe ich eigentlich nur meinen Kollegen auf der Arbeit wahrscheinlich ein bisschen erzählt. Ja, keine Ahnung, man kriegt ja öfter mal so Anfragen, unbekannte Anfragen. Wie heißt das auf Instagram, diese Nachrichtenkategorie, ja, wenn du die nicht kennst? Und plötzlich hat mich da irgendjemand von Red Entertainment von ProSieben oder sowas angeschrieben gehabt, dass sie noch neue, weiß nicht, mit, wessen Teilnehmer für die neue Love is Blind Staffel suchen. Ich meine, das haben wahrscheinlich 15 Millionen Leute bekommen, aber unter anderem ich und ja, das war einfach nur witzig.
Aber hast du eine Idee, warum?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, nach welchen Kriterien die gehen. Ich habe seit 7 Jahren eine Freundin. Die halte ich ein bisschen raus aus dem Social Media, einfach weil es hat eigentlich angefangen als so ein bisschen Athleten-Account und dass ich da nicht so viel preisgebe vom Privatleben insgesamt. Keine Ahnung, wie die darauf kommen. Ich kenne keinen von ProSieben. Ich bin nicht mal jemand, der viel Fernsehen guckt. Das heißt, natürlich weiß ich, was Love is Blind ist, aber es ist nicht so, dass ich mich da groß auskenne. Ja, glücklicher Zufall. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr geantwortet tatsächlich.
Einfach geghostet, Mensch.
Tja, meine nächste Karriere, wenn es nichts wird hier mit Arzt, dann werde ich doch vielleicht noch irgendwie Reality-TV-Star.
So Z-Promi.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das Zeug dafür hätte. Aber naja, gucken wir dann.
Ja, also, obwohl wäre vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es die beste Reichweite wäre, um CrossFit Funktional Fitness da zu promoten. Aber ich habe immer gesagt, ich hätte mal Lust, aber nur aus Spaß. Also ich würde nicht als Judith da reingehen, sondern wie so einen Charakter bauen.
Ja, aber man würde halt schon dann auch bekannt, ne? Und ich weiß nicht, ob man darüber bekannt werden möchte.
Das hängt davon ab, wie die dich schneiden, glaube ich.
Ja, aber da hast du halt wenig Einfluss drauf.
Bist du irgendwie nachher der coole Sportliche, weißt du, den alle toll finden? Oder bei Frauen ist es ja eher so, dass du schnell dann in so eine, du bist die Zicke oder so, abrutscht.
Ja, ich bin keine Zicke, glaube ich. Aber das weiß man halt nicht, ne? Also insofern, ich habe mich dagegen entschieden auf jeden Fall.
Ich glaube, deine Freundin freut sich drüber.
Das ist wahrscheinlich auch richtig. Aber die hat auch schon gesagt, ja, wenn du dann berühmt wirst und richtig viel Geld verdienst, dann würdest du das akzeptieren. Da habe ich gesagt, okay, aber ich habe mich dagegen entschieden.
Ja, das Glück muss man ja dann noch erstmal haben, diese Person zu sein, die damit berühmt wird und viel Geld verdient.
Das ist richtig, ja.
Aber vielleicht bleibt es dann doch eher beim Arzt sein und CrossFit machen.
Genau, das macht eigentlich auch mir mehr Spaß, würde ich behaupten.
Und wenn ihr euch noch kurz vor Weihnachten mit ein paar Sportdingen ausstatten wollt, habe ich da was für euch. 10% für Better Protein und Lifterswear mit dem Code BANGE10 und 5% bei Affenhand mit dem Code BIZEPSBANGE. Ja, und wer die Marken noch nicht kennt, bei Better Protein bekommt ihr leckeres Whey und Clear Whey und natürlich alles rund um Supplements. Lifterswear stattet euch mit einem tollen Sportslook aus und bei Affenhand gibt es dann noch das entsprechende Equipment von Grips bis hin zu Sandsacks dazu. Und was ich besonders toll an den Marken finde, ist, dass sie auch alle einmal klein gestartet haben. Also ich würde sagen, mit den Codes ist alles Nötige für Sportlersein abgedeckt. Die Links stehen auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Vielleicht auch da ganz kurz zu, also wirklich so als Mini-Recap. Kannst du dich erinnern, wann und wie du zum CrossFit gekommen bist?
Ja, tatsächlich sehr gut. 2015 bin ich nach Heidelberg gezogen, also ich komme ursprünglich aus Kiel, bin da groß geworden, bin da zur Schule gegangen, habe da mein Abi gemacht und bin in der Zeit gerudert und letztendlich bin ich im Doppelzweier gerudert, Mannschaftsboot mit meinem besten Freund zu der Zeit aus einer anderen Stadt, aber wir haben letztendlich das Abi zusammengeschrieben auf zwei unterschiedlichen Schulen, aber der Alltag war letztendlich morgens trainieren, zusammen lernen, wieder trainieren, zusammen lernen, schlafen gehen für die letzte Zeit vom Abi. Und dann ist der ins FSJ nach Namibia. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf mit dem Rudern. Mein Zweierpartner der letzten 2 Jahre ist weg. Für ein Jahr zumindest mal. Und für das nächste Jahr dann jemand anderen suchen, ist auch doof. Und dann hatte ich entschieden, Medizin zu studieren und habe mit dem Medizinertest bin ich dann letztendlich über das Auswahlverfahren in Heidelberg reingekommen. Einfach weil ich auch mal weg wollte von zu Hause, eine andere Stadt zu sehen. Man munkelt, das Wetter sei hier besser. Ich war vorher noch nie so weit im Süden Deutschlands. Und dann war es ein bisschen so ein einfach, keine Ahnung, Zeit für einen Wechsel. Ja. Weg von zu Hause, neuer Lebensabschnitt. Rudern dann auch, so ein bisschen an den Nagel gehangen und habe was anderes gesucht. Und übers Rudern hatten wir schon relativ viel so drumherum gemacht. Wir haben Gewichtheben gemacht als Krafttraining. Das heißt, ich konnte so ein bisschen technisch zumindest mal olympisches Gewicht heben. Natürlich Rudern mit viel Ausdauer verbunden. Und ich habe früher mal eine Zeit lang geturnt, so ein bisschen. Das heißt, so die Grundelemente hatte ich schon. Und da bin ich übers Internet letztlich auf CrossFit gestoßen und bin nach Heidelberg gekommen. Und ich habe parallel eine Wohnung gesucht und war das erste Mal in der CrossFit-Box bei CrossFit Schmelztiegel. Und da bin ich letztendlich hängen geblieben. Habe mich da super gut verstanden mit dem Owner oder mit den Ownern damals, Alex und Chris, die sind auch immer noch Owner. Und habe mit denen so ein bisschen so einen Deal ausgemacht, weil CrossFit ist halt schon richtig teuer. Und ich bin ein geiziger Mensch und vor allem als Student hat man jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, jetzt unbedingt so viel zu machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die in Skandinavien einfach insgesamt besser gehandhabt wird, aber in Deutschland ist es einfach sehr, sehr teuer. Aber da sind mir Chris und Alex super entgegengekommen und dann habe ich da letztendlich angefangen mit CrossFit und habe quasi dann noch als studentische Aushilfskraft da mitgearbeitet und bin jetzt immer noch Teil vom Team und bin letztendlich Coach für die Fälle, dass mal da Not am Mann ist und jemanden brauchen.
Als du damals mit CrossFit gestartet hast, war dir schnell bewusst, dass du auch Wettkampfathlet werden möchtest oder auf dem Level mitspielen willst, wo du jetzt bist?
Ja, das ist natürlich immer, beim Rudern war das schon auch Wettkampfsport und dann war so ein bisschen so, das ist halt schon super viel Trainingsaufwand gewesen. Zweimal am Tag, 2 Stunden trainieren und ich habe gedacht, mit dem Studium, keine Ahnung, Medizinstudium, ich bin niemand, der sich super gut informiert, sondern der irgendwie immer überall reinrutscht und sich da denkt, wie komme ich damit klar? So war es dann auch mit dem Medizinstudium, weil man hört ja, es soll jetzt nicht ganz leicht sein. Da habe ich gedacht, das wird nichts mehr mit Leistungssport insgesamt. Ich möchte einfach was machen, was mir Spaß macht. Und dann, ja gut, habe ich da angefangen und ich habe so die ersten, ich würde sagen, die ersten 3-4 Monate ist es wirklich so, da weiß man, man dachte, man hat ein bisschen was gelernt im Abi und man, früher musste ich jetzt nicht super viel lernen, aber man dachte schon, man kann viel lernen und dann fängt man an mit dem Medizinstudium und da fängt das halt an mit diesem Anatomielernen etc. Und da ist eine Menge an Stoff, da hätte ich nie für möglich gehalten, dass man sowas alles auswendig lernen kann. Das heißt, am Anfang war schon echt so ein kleiner Schockmoment, glaube ich, für alle, die angefangen haben. Und da habe ich es gar nicht geschafft. Da war ich, glaube ich, 2, 3, vielleicht 4 Mal in der Woche trainieren in der Box, dann für so 1,5, 2 Stunden. Aber zu der Zeit, das war 2015, Ende 2015, war das halt auch noch gar nicht so eine populäre Sportart in Deutschland. Aber ich hatte das große Glück, in unserer Box waren noch Britta, Maurice und Adam, das waren 3 auch Sportler, die das damals auch schon als Wettkampfsport gemacht haben. Vor allen Dingen Maurice Lamprecht, den kennen wahrscheinlich mittlerweile fast keine mehr, aber damals war das eine namhafte Größe, würde ich sagen, im deutschen CrossFit-Sport. Ja gut, und wenn du dann jemanden siehst, der da 110, 120 Kilo reißt und viel trainiert und einfach noch ein cooler Typ ist, ja, dann geht so ein bisschen der Ehrgeiz mit einem durch und dann fängt man auch an, dann vor diesem Studium hat man sich da eingegroovt und fing es an, dann trainiere ich nochmal einen Tag mehr, dann habe ich mich mit dem befreundet, ja, dann, keine Ahnung, folgt eins dem anderen und dann habe ich, glaube ich, Ende 2016 meinen ersten Wettkampf gehabt und dann auch letztendlich wahrscheinlich die meiste Zeit einmal am Tag trainiert für 6 bis 7 Tage die Woche und dann wurde das halt immer mehr, man hat sich da reingefuchst. Und dann zum Ende des Studiums halt bestimmt 5, 6 Tage die Woche, in der Regel 1 bis 2 Mal täglich.
Erinnerst du dich noch, welcher dein erster Wettkampf war?
Ja, auch den gibt es leider nicht mehr. Früher war das alles ein bisschen oldschool. Das war bei CrossFit Basel von Ramon Gesin. Ich glaube, der ist immer noch beim CrossFit-Stuff tätig, als auch so ein bisschen Strongman. Mhm. Und das hieß Are You Tough Enough? Das war damals ein Wettkampf nur auf Einladung, da konntest du dich nicht für qualifizieren.
Ja.
Und der hat letztendlich in der Schweiz immer so einen richtig coolen Wettkampf aufgezogen. 3 Tage, freitagsabends ging es los, Samstag, Sonntag und dann immer so ein bisschen Strongman-Stuff, so ein bisschen gebiased. Und ich war damals vom Rudern da wirklich so 75 Kilo, weil es eine Leichtgewichts- und eine Schwergewichtskategorie gibt. Und mit meiner Körpergröße macht das beim Rudern nur Sinn, dass man auch Leichtgewicht fährt. Das heißt, ich war eher immer der Schwächere. Und Adam aus meiner Box, der war eingeladen. Der hatte mit Maurice die letzten Jahre da schon mitgemacht, hatte sich aber verletzt. Und da hatte Ramon, der Veranstalter, ihm geschrieben: Hey Adam, kennst du jemanden, der vielleicht für dich einspringen könnte? Mhm. Und meinte Adam: Ja, klar, Flixi, der hat jetzt vor einem Jahr ungefähr angefangen mit CrossFit, ist aber richtig, richtig gut. Und dann habe ich quasi Adam vertreten auf dem Wettkampf. Und das war jetzt ein bisschen meine erste Erfahrung. Und das lief aber direkt viel, viel besser als erwartet. Und damals war das schon so, dass auch auf dem Wettkampf, würde ich sagen, von den europäischen Athleten relativ viele gute dabei waren. Auch einige Regionals-Athleten. Und das war einfach, ja, mega cool. Und das war so ein bisschen so der Moment wahrscheinlich, wo ich auch gesagt habe, okay, ich habe viel besser abgeschnitten als erwartet. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Das verfolge ich nochmal weiter.
Ja, wahrscheinlich braucht es auch immer so diesen einen Moment, dass man merkt, okay, krass, ja, das ist es. Also nicht nur trainieren, sondern ausprobieren und machen.
Ja.
Und jetzt hast du ja verraten, du warst im Studium, du hast dann angefangen, CrossFit zu machen. Ich finde, wie du das sagst, ich habe es dann nur geschafft, 3 bis 4 Mal, vielleicht 5 Mal die Woche zu trainieren. Das ist für manch einen natürlich schon sehr viel. Jetzt bist du ja durch mit dem Studium, richtig? Das dauert ja in der Medizin auch manchmal ein bisschen länger.
Das dauert länger und ich will jetzt auch sagen, ich war nicht der... Wenn ich der schnellste Student, stimmt jetzt auch nicht, aber ich habe ein Jahr während des Studiums ausgesetzt für eine Doktorarbeit. Da habe ich letztendlich geforscht im Labor, auch Vollzeit geforscht, aber halt in dem Moment quasi das Studium selbst pausiert. Und dann habe ich nach dem Studium, habe ich gedacht, ich schreibe mal eine Doktorarbeit und habe quasi nach dem Studium nochmal ein Dreivierteljahr ausgesetzt. Habe natürlich meine Doktorarbeit nicht geschrieben, habe aber wieder viel Sport gemacht. Und ich arbeite jetzt seit Januar 2024 und habe mein Examen im Februar 2023 gemacht. Das heißt genau, Studium von letztendlich Oktober 2015 bis Februar 2023. Und dann 2019 habe ich ein Jahr ausgesetzt für die Forschung. Und seit Januar 2024 arbeite ich letztendlich Vollzeit an der Uniklinik.
Bist du dann jetzt schon Doktor? Also hast du die Doktorarbeit fertig?
Nein. Das ist ja wahrscheinlich mein größtes Versäumnis, was ich gemacht habe. Ich würde sagen, ich habe nicht so viel ungeschickt gemacht im Studium. Ich bin eigentlich gut durchgerutscht in allem. Nie nachgeschrieben, nichts, sondern einfach alles immer direkt bestanden. Was jetzt auch keine mega Kunst ist, muss man auch dazu sagen, wenn man erstmal drin ist, dass ins Studium reinkommt, ist glaube ich das Härteste. Und wenn man drin ist, dann sehen die schon zu, dass man da durchkommt. Aber ich hätte, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hätte ich die Doktorarbeit zu Ende schreiben sollen. Ich habe die Experimente alle fertig, ich habe die Daten fertig, ich habe dazu schon Publikationen veröffentlicht auch, aber die Doktorarbeit selbst, das war immer so, ich muss es ja nur noch schreiben. Mhm. Und in dem Status steht die jetzt noch, das heißt, eigentlich muss ich mich da jetzt wieder ransetzen, aber jetzt verbringe ich viele Wochenende in Dänemark oder es macht auch noch Spaß mit dem Sport und dann schiebt man das immer so ein bisschen weg. Aber ja, das ist das Nächste auf meiner To-Do-Liste, was groß ansteht.
Das heißt, ich darf dich offiziell noch nicht Dr. Felix Rieder nennen.
Nein. Okay. Ich bin nur Arzt ohne den Doktortitel.
Okay, dann gedulden wir uns einfach, bis das soweit ist. Und dann können wir das abändern.
So machen wir es.
Also das wäre auch eigentlich ziemlich geil, muss man sagen, auf so einer CrossFit-Competition, dich dann anzusagen mit Doktor.
Aber das ist auch mal so ein bisschen...
Nein, nur so auf Spaß, nicht so wirklich
ja,
so...
Ja, aber das ist schon so ein Ding. Also ich meine, in unserem Umfeld, ich habe quasi 2 Freundeskreise, einmal die vom Sport und einmal die aus dem Studium. Und ich würde so sagen, 50% der Leute aus dem Studium, die haben jetzt auch ihren Doktortitel fertig. Und dann ist mal so ein bisschen die Frage, machst du deinen Doktortitel? Und dann änderst du deinen Personalausweis, dass der Doktor damit draufsteht und so weiter. Und dann machst du den Doktortitel aufs Klingelschild oder nicht. Und am Ende ist er einfach nur ein doofer Titel, der heißt... dass du bei der Medizin, also jetzt nichts gegen Doktortitel allgemein, aber der medizinische Doktortitel ist, glaube ich, eher ein so ein bisschen geschenkter Doktortitel. Du musst halt einfach wissenschaftlich arbeiten und eine Doktorarbeit schreiben darüber. Das heißt, die Qualität ist sicherlich jetzt nicht verkehrt, aber medizinische Doktorarbeiten haben ein ganz anderes Niveau als beispielsweise eine biologische oder von einem Physiker etc. Das sind viel größere Doktorarbeiten. Und bei uns ist es wahrscheinlich wie eine sehr, sehr vernünftige Masterarbeit. Man kann also die natürlich auch so oder so machen. Ich habe jetzt beispielsweise im Labor geforscht mit Zellkulturen. Das ist sicherlich was für einen medizinischen Doktor super aufwendig ist. Man kann auch letztendlich eine statistische Auswertung machen von was auch immer und darüber auch seinen Doktor bekommen. Das heißt halt nice to have und die Leute verbinden das natürlich immer noch mit, weiß nicht, der typische Doktor hat halt einen Doktor. Aber letztendlich hat das überhaupt nichts mit deiner Fähigkeit prinzipiell als Arzt zu tun, sondern das heißt letztendlich nur, dass du einmal wissenschaftlich irgendwas publiziert hast und das als Doktorarbeit veröffentlicht hast.
Hey du, wenn ich jemals einen Doktortitel hätte, wäre das Doctor of Arts. Also bitte.
Ist auch nicht schlecht. Und ich meine, das ist sowas wie ein Führerschein. Das machst du einmal und dann hast du's. Du musst halt einmal machen. Und da scheitert es bei mir auch gerade noch dran, aber wie gesagt, das ist noch ausstehend.
Das einfach mal machen. Super Überleitung zum Thema, wie schaffst du es einfach mal, Arzt zu sein und nebenbei so viel zu trainieren? Weil ich stelle mir vor allen Dingen das Thema Regeneration könnte da ja auch etwas zu kurz kommen.
Ja, tatsächlich, ich hatte heute 24-Stunden-Dienst, also von gestern auf heute Morgen, wir haben mal dann 24 Stunden letztendlich. Ja. Ich habe gestern 9.30 Uhr angefangen und bin heute um 9.30 Uhr fertig gewesen. Und ich war heute um 4 Uhr morgens im Bett, weil wir noch im OP standen und musste um 7 Uhr wieder in der Frühbesprechung sein. Das heißt, der Schlaf ist schon das, was wahrscheinlich am meisten leidet. Ich muss auch sagen, ich lebe jetzt so ein bisschen davon, was ich während des Studiums gemacht habe. Also ich habe jetzt kein Trainingsvolumen mehr, vergleichbar mit dem, was die anderen wahrscheinlich auf meinem Niveau machen und was ich früher gemacht habe. Aber wie du schon meintest, wenn ich sage, 3 bis 4 Mal die Woche Sport ist wenig, ist es halt einfach eine Sache, glaube ich, der Gewöhnung. Ich habe halt seitdem ich 16 bin, wahrscheinlich war mindestens einmal am Tag trainiert, meistens 2 Mal am Tag und das halt für mein ganzes Leben, muss man mal so sagen. Das heißt, für mich sind halt 3-4 Mal die Woche Training einfach normal oder fast wenig. Und jetzt muss ich natürlich so ein bisschen gucken, jetzt habe ich so ein bisschen zwei verschiedene Leben, die ich so ein bisschen balanciere. Einmal das mit der Arbeit und dann das mit dem Sport und dann habe ich noch eine Freundin, die natürlich jetzt auch nicht so ganz glücklich damit ist, dass ich von morgens bis abends in der Klinik bin, dann fahre ich danach zum Sport, dann komme ich meistens um, weiß nicht, 8:30, 9 nach Hause, dann essen wir was und dann gehen wir schlafen. Und zusätzlich kommt dann halt noch dazu, dass ich habe so 4, 5, 24-Stunden-Dienste im Monat und davon fallen 2 auf ein Wochenende. Also das heißt, in der Regel 2 von 4 Wochenenden habe ich mindestens einen Tag, muss ich auch noch arbeiten, einfach zusätzlich und dann hat man halt nicht extra frei. Das ist eine Sache, die kann man sicherlich nicht immer machen.
Ja.
Und eigentlich habe ich auch schon versprochen gehabt, dass ich aufhöre. Und irgendwann werde ich auch aufhören, aber momentan muss ich sagen, es macht einfach super viel Spaß nach wie vor und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt leistungstechnisch viel, viel schlechter geworden bin, aber das liegt sicherlich auch daran, dass ich halt gut vorgearbeitet habe, ich habe eine gute Basis und jetzt zehre ich noch davon, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch groß fitter werde, aber die Fitness reicht, um vor allen Dingen noch im Team-Wettkampfsport mithalten zu können. Jetzt, um individuell noch richtig gut dabei zu sein, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Da muss man Vollzeitathlet sein, da muss man alles danach ausrichten. Aber das ist auch was, wo ich sagen muss, ich habe das eine Zeit lang natürlich parallel zum Studium auch gemacht, überwiegend. Immer noch so, dass ich Spaß dabei hatte und das nicht mein einziger Fokus ist. Aber es ist auch was, wo ich sage, jetzt um alleine zu den Games zu fahren, so wie Moritz, da steckt so viel dahinter und dann muss alles passen. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft hätte, auch wenn ich mein ganzes Leben danach ausgerichtet hätte. Und das ist auch okay für mich. Und ich hatte meinen Spaß und ich habe meinen Spaß weiterhin. Und jetzt nutze ich es noch so lange aus, bis ich sage, okay, jetzt entweder ist meine Leistung einfach zu schlecht, um da vorne mitzumischen. Oder mir macht es keinen Spaß mehr. Und momentan reicht die Leistung anscheinend noch aus, um vorne mitzumischen. Und Spaß habe ich auch noch, deswegen mache ich es noch.
Hast du da vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer einen Tipp oder eine Empfehlung, die vielleicht nicht auf dem Niveau wie du sind, aber die auch irgendwie einen Schichtdienst haben oder eben Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus lange Schichten haben und dann vielleicht damit challengen, okay, wie kriegt man jetzt noch das Training rein, ohne dass es einen überfordert, aber gleichzeitig einen positiven Effekt hat? Also in diesem Zwiespalt, wo ja viele Menschen dann tatsächlich ja doch drin sind.
Ja, also ich glaube, ich habe einfach, also erstmal, ich habe eine gute Grundlage dadurch, dass ich super viel Volumen früher gefahren habe. Das heißt, ich kann die ganzen Bewegungen halbwegs vernünftig und das ist, glaube ich, das, was, wenn man anfängt mit CrossFit, erstmal so ein bisschen entscheidend ist und was es halt schwer macht, mit wenig Training letztendlich gut zu werden, weil man halt einfach diese Bewegungsabläufe reinbekommen muss. Und wenn man die Bewegungsabläufe einmal hat, dann muss man die gar nicht mehr so sehr trainieren, sondern dann geht es jetzt nicht darum, stumpf die verschiedenen physischen Aspekte quasi zu verbessern. Das heißt, ich bin immer noch einer der schwächeren Athleten. Das heißt, mein Fokus liegt einfach auf Krafttraining. Das heißt, was ich momentan mache, ich würde sagen, ich trainiere 4 bis 6 Mal die Woche und davon sind wahrscheinlich, wenn wir sagen, ich mache 5 Einheiten die Woche, sind 4 Einheiten quasi nur Gewichtheben und eine Einheit letztendlich irgendwelche Workouts, Wobei man aber auch dazu sagen muss, ich versuche dann halt so ein bisschen meinen Alltag danach zu gestalten. Ich wohne zum Beispiel 11 Kilometer weit weg vom Krankenhaus, wo ich arbeite. Das heißt, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, fahre von der Arbeit zum Training und vom Training nach Hause. Das heißt, ich komme, wenn ich einen Trainingstag habe und zum Training komme, fahre ich allein schon 30 Kilometer Fahrrad am Tag. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Grundlagen aus Dauer durchs Fahrradfahren. Dann, wenn ich in der Box bin, trainiere ich so 60 bis 90 Minuten und da mache ich momentan ja, Reißen, Umsetzen, letztendlich typisches Gewichtheben, Kreuzheben und Kniebeugen. Und dann jetzt zum Beispiel an den Wochenenden, gerade im Team, kommt es dann dazu, dass ich so ein bisschen CrossFit-spezifischere Sachen mache mit wirklich Workouts und dann weniger Krafttraining. Aber ich glaube, insgesamt muss man sicherlich am Anfang einmal zusehen, dass man die Bewegungsabläufe vernünftig in guter Qualität trainiert. Einfach, dass man die Bewegungsabläufe, dass der Körper das lernt, die verschiedenen Movement-Patterns. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, kann man sich aber so ein bisschen wieder distanzieren von den Workouts von dem klassischen CrossFit und so ein bisschen mehr spezifischer auf die einzelnen Facetten wie Ausdauer, Kraft oder Gymnastics so ein bisschen mehr zu konzentrieren. Und ich mache halt, wie gesagt, viel, viel weniger CrossFit-Workouts an sich, als ich es früher getan habe. Und das geht meistens gut auf. Jetzt muss ich sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Trainingswochenenden haben, dann leide ich schon mehr hinterher, als ich es früher getan hätte, weil ich einfach das Volumen nicht mehr gewohnt bin. Wenn wir dann 3, 4, 5 Workouts an einem Tag machen, dann bin ich hinterher im Sack. Mhm. Und das wäre ich früher nicht gewesen, einfach weil ich es gar nicht mehr gewohnt bin, so hohe Intensität so oft hintereinander zu haben. Aber ich glaube insgesamt, auch das muss man sagen, die Wettkämpfe haben sich auch im Verlauf der Jahre so ein bisschen anders entwickelt. Die Workouts sind kürzer geworden, würde ich behaupten. Vielleicht sogar ein bisschen schwerer, auch die sind spezifischer geworden, dass man gar nicht mehr so viele Sachen mixt, sondern dass man eher ein Workout hat mit mehr Ausdauer, so wie beim German Throwdown als Ergo-Workout, ja. Dann eins mit ein bisschen mehr Kraft-Bias, dass man nur Gewichtheben hat und. Und für so einen Wettkampf selbst, ich glaube, die Leute versteifen sich immer so ein bisschen auf Volumen. Am Ende braucht man gar nicht so viel Volumen, weil selbst auf einem Wettkampf beim German Throwdown, wir hatten 3 Workouts am Tag mit 4, 5 Stunden Pause dazwischen. Und die Workouts sind 10 Minuten lang. Da brauche ich prinzipiell jetzt nicht ein super hohes Volumen, um eine hohe Kapazität zu haben, sondern ich muss letztendlich die Leistung für einen kurzen Moment einfach abrufen können, um mich dann zwischendurch irgendwie erholen zu können. Das Volumen hilft sicherlich, um eine bessere Regeneration insgesamt zu haben. Aber für die Performance in einem Workout braucht man letztendlich gar nicht so viel Volumen. Und ich glaube, die Leute machen sich einfach zu viel oder oftmals zu viel Stress und denken, sie müssen immer mehr machen. Mhm. Aber darum geht es am Ende gar nicht, sondern man muss das, was man macht, vernünftig machen und sauber machen. Und man muss nicht jeden Tag danach völlig platt in der Ecke hängen, sondern man muss halt einfach kontinuierlich über einen langen Zeitraum trainieren. Man muss verletzungsfrei bleiben. Und was ich auch immer sage, man muss einfach Spaß bei der Sache haben. Ich glaube, viele Leute sind einfach verzweifelt oder möchten verzweifelt oder stressen sich so sehr, weil sie besser werden wollen, weil sie das erreichen wollen und vergessen so ein bisschen, wo sie hergekommen sind. Dass man doch besser wird, auch wenn man manchmal einfach schlechte Tage hat. Und man muss einfach so vernünftig trainieren, dass man halt nicht 3 Wochen Vollgas gibt und dann wieder eine Woche kaputt zu Hause rumliegt, weil man es übertrieben hat, sondern man muss einfach zusehen, auch wenn man es mal nur 3-mal die Woche schafft, das ist kein Beinbruch. Die nächste Woche, da geht es wieder weiter. Und jeder ist auch mal krank eine Zeit lang. Dann muss man sich die Pause nehmen, sich erholen und danach wieder einfach vernünftig weitermachen.
Das heißt, ein bisschen zusammenfassend als Tipp, abhängig, wo man steht, erstmal Bewegungsabläufe klar reinbekommen. Ich habe rausgehört, vielleicht auch, wenn man eben abhängig, wie der Job ist, aber viel da eingespannt ist, kann ja auch jeder andere Job sein, wo man nicht 24 Stunden Schichten hat, sondern einfach lange auf der Arbeit ist. Gucken, dass man viel Bewegung oder Grundausdauer mit in den Alltag einbaut. Vielleicht doch statt Auto oder Bus ein bisschen Fahrrad fahren. Und einen Fokus setzen, auf was genau konzentriere ich mich jetzt vielleicht die nächsten Wochen, wenn ich nicht super viel trainieren kann, anstatt alles zu machen und nichts richtig, sondern sagen, hey, gerade ist Gewichtheben oder die Gymnastics oder was auch immer das Thema.
Genau, ja. Und das ist auch noch so eine Sache, je nachdem, wie oft man zum Training kommt. Wenn man jetzt 3-mal die Woche zum Training kommt, kann man prinzipiell in jeder Einheit auch alles trainieren. Aber was ich für mich so ein bisschen rausgefunden habe oder wie ich das jetzt mittlerweile so ein bisschen handhabe, ist, dass ich beispielsweise sage, mit meinen 60 Minuten oder 90 Minuten, die ich am Tag habe, mache ich beispielsweise am Montag letztendlich einen Beintag. So ein bisschen wie beim Bodybuilding, dass man sagt, ich wärme mich auf, ich mache meine Kniebeugen, ich mache meine Züge, ich mache meine Gewichthebesachen und dann mache ich noch ein Workout, was beinlastig ist. Dann am nächsten Tag mache ich was Oberkörperlastiges, sodass die Beine nochmal mehr Pause haben. dann am wieder darauffolgenden Tag mache ich wieder Beine oder mehr Rücken, dass man das so ein bisschen aufteilt und wirklich die eine Muskelgruppe oder die eine Region, Körperregion, die man trainieren möchte an dem Tag, wirklich kaputt macht. Aber dass man der dann auch genug Zeit gibt, sich zu erholen und erstmal den Fokus am nächsten Tag dann auf eine andere Region einfach lenkt.
Ja. Ja, klassisches Bodybuilding-Prinzip.
Ja, aber so ist halt das einfach die Physiologie vom Körper. Man kann halt nicht erwarten, dass der Körper jeden Tag alles, oder man kann einfach nicht jeden Tag alles trainieren. Das ist so ein bisschen der Trugschluss von CrossFit, würde ich sagen, weil das ist natürlich die Philosophie, dass man sagt, man möchte alles möglich irgendwie trainieren. Das geht ja auch insgesamt gut, wenn man eine Stunde am Tag trainiert, fünfmal die Woche. Aber wenn man sich so ein bisschen spezifischer in Richtung Wettkampfsport vorbereiten möchte, dann muss man halt so sehen, am Ende des Trainings ist Energie entscheidend, aber auch die Erholung.
Ja.
Und da kann man nicht jeden Tag alles trainieren, sondern muss man halt seinen Fokus setzen, aber das, was man dann trainiert, halt auch vernünftig trainieren.
Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch ein, zwei Arztfragen an dich und danach möchte ich mit dir nämlich etwas ins Team mehr gucken, denn du hast es jetzt schon oft erwähnt, da ist noch so ein Teamtraining im Hintergrund. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht ist es eine fiese Frage, schauen wir mal. Wo du jetzt als Arzt bist, ich kenne es ja selber, Ärzte geben ja gerne mal gewisse Ratschläge oder Tipps, wie man vielleicht an den Sport rangeht oder was man nicht machen sollte. Hörst du auch selber auf die Empfehlungen, die du bekommst oder an was man sich halten sollte oder bist du dann doch und sagst, ach komm, egal?
Also, ich glaube, man muss da ganz klar sagen, Wettkampfsport ist nie Gesundheitssport. Also ich glaube, das, was ich jetzt mache oder was viele machen, ist sicherlich langfristig gesehen nicht optimal für die Gelenke. Das weiß ich auch, das ist mir bewusst, aber mir macht es halt Spaß. Und am Ende des Tages, ja gut, so ist es halt. Das ist sicherlich nicht alles nur Gesundheitssport, den ich betreibe und ich mache auch nicht alles richtig. Aber ich glaube, da muss ich auch nochmal großes Lob an Chris und Alex, die Box-Owner, aussprechen. Die haben mich halt damals unter die Fittiche genommen und die haben wirklich darauf geachtet, als 18-Jähriger, da hast du Energie ohne Ende, könntest den ganzen Tag trainieren, aber die haben mich quasi damals auch schon an die Hand genommen und gesagt, hier Felix, so nicht weiter und das Wichtigste ist erstmal, dass du dich schön bewegst.
Ja.
Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt und das ist auch einer der Gründe, warum ich so weit gekommen bin, weil die letztendlich immer darauf geachtet haben, nicht nur die, sondern auch Josef Hesse zum Beispiel, der hat mich ganz lange im Weightlifting oder der hat mich letztendlich mir das Gewichtheben vernünftig beigebracht und mich da unter seine Fittiche genommen. Und so hatte ich so ein bisschen Glück mit meinem Umfeld, dass die darauf geachtet haben, dass die Bewegungsqualität stimmt, weil das dann natürlich langfristig schon einfach zu einer Kontinuität führt, dass man unverletzt bleibt, dass man weiter trainieren kann. Und ja, man sagt ja auch immer, dass die Ärzte selbst die schlechtesten Patienten sind. Das stimmt sicherlich auch zu einem gewissen Maße. Und bisher, toi, 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 hatte ich da noch nie Probleme mit oder musste darauf nie zurückgreifen. Das heißt, ich hoffe, es bleibt so. Aber ich glaube, ich bin nicht der beste Patient. Und man wird auch ein bisschen Hypochonder.
Als Arzt? So,
ja, also ich meine, ich bin jetzt in der Orthopädie, das heißt, man sieht halt schon viel mit Knochen und Gelenken und dann kommen die Leute mit Knieschmerzen und haben dann, weiß nicht, einen Tumor beispielsweise.
Ja.
Da denkt man schon manchmal, ich hatte eine Zeit lang letztes Jahr um die Semifinals, dass meine Schulter relativ lange wehgetan hat, ohne dass es einen Auslöser gab und dann fängt man an schon zu hadern und ist ja völlig abwegig eigentlich alles, aber ja, weiß nicht. Ich glaube, man kennt das auch aus dem Studium, da lernt man darüber Bescheid, da hat man Bauchschmerzen, denkt so, ah, das könnte auch das sein. Und ja, man ist einfach so ein bisschen hypochondrisch, wenn man das, glaube ich, alles so ein bisschen weiß.
Kein Job für mich, ich bin jetzt schon hypochondrisch.
Ja, man muss damit, ich glaube, man lernt damit umzugehen.
Ja, ich glaube, da bleibt auch gar nichts übrig, wenn du jeden Tag halt irgendwie so Extremfälle vor allen Dingen siehst.
Aber das ist natürlich auch eine Sache, da habe ich auch viel mit ein paar anderen Leuten geredet, weil als ich dann damals nach Dänemark gekommen bin, ist es immer so, ja, ich habe halt schon viel Energie insgesamt und wenn ich dann noch Spaß, und hier in Heidelberg trainiere ich halt alleine, also ich bin jeden Tag einfach nur alleine am Trainieren und für mich ist es halt, mir macht das schon Spaß, in der Gruppe zu trainieren, aber in Deutschland ist es halt so, wir sind halt alle verteilt, so die guten Athleten, sodass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Und ich trainiere auch viel alleine und dann hat das halt super viel Spaß gemacht, in Dänemark mit einer Gruppe an Leuten zu trainieren. Da war ich immer so ein bisschen hochenergetisch unterwegs und gehe den manchmal auf den Sack. Und für mich ist es halt einfach so eine richtige Auszeit, einfach weil im Alltag geht es letztendlich da bin ich überwiegend Arzt und dann so ein bisschen, ja, zwischendurch mal mache ich ein bisschen Sport. Und da ist dann wirklich der Moment, wo man sagen kann, ich bin wieder einfach mehr Athlet als Arzt und kann einfach, ja, das machen, was mir auch richtig Spaß macht, was ich halt sonst am Tag nicht so machen kann.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Jetzt kriegen wir vielleicht den Switch super dafür hin, also weil du ja 24 schon mit, ich glaube, es waren Viktor und Astrid, mit die auch schon mit im Team waren. Wie ist
Ja.
überhaupt dieses Team ursprünglich entstanden, dass du aus Heidelberg nach Dänemark kommst?
Oh, also ich glaube, ich meine, früher habe ich, ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich mit Maurice Lambrecht damals relativ viele Wettkämpfe im Double gemacht, so ein bisschen im Team, weil Team Division halt immer ein bisschen leichter war und so habe ich so ein bisschen noch mehr in die Wettkampfszene bin ich reingekommen und da war es irgendwann so, Maurice hat auch Kinder, ist ein bisschen rausgegangen aus dem Wettkampfsport, ich bin besser geworden und dann bin ich Individual-Athlet geworden. Dann bin ich dadurch halt viel rumgekommen. Und das erste Mal, dass ich Astrid und Viktor kennengelernt habe, war auf dem Norwegian Throwdown. Ich glaube, das war 2019. Und das war ein Wettkampf in Dänemark, in Norwegen, in Gol. Und das war quasi so ein Skihotel, wo das stattgefunden hatte. Und der Wettkampf war unten in den Kongressräumen von dem Hotel. Das heißt, alle, die bei dem Wettkampf mitgemacht haben, waren auch im Hotel. Und dann war das so ein bisschen so, da waren super viele Dänen, unter anderem halt Viktor und Astrid. Und dann sind wir einfach ins Gespräch gekommen während des Wettkampfes, haben da alle im Wettkampf mitgemacht und sind dann auch hinterher immer in Kontakt geblieben, einfach über Instagram. Und dann hatte ich ja die Saison, dass ich Ersatzmann geworden bin im norwegischen Team von Oslo Navy Blue. Die haben dann, glaube ich, die haben zweimal hintereinander den zweiten Platz gemacht bei den Games und dann den dritten Platz. Und da bin ich dann so ein bisschen in die Teamszene reingerutscht. War dann letztendlich ein Jahr lang oder ein Frühjahr lang immer in Norwegen und habe mit denen so ein bisschen trainiert. Und wie gesagt, mir macht das halt super viel Spaß, einfach mit anderen Leuten auch zu trainieren, einfach mal was anderes zu sehen. Und man muss auch sagen, das Level in Skandinavien ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, als es in Deutschland ist. Da kommt man in den Box rein, da können fast alle Muscle-Ups gefühlt. Das Alter insgesamt ist einfach viel niedriger. Also da sind alle. Das stimmt auch nicht, aber da sind halt einfach viel mehr Athleten und das hatte mir halt super viel Spaß gemacht. Hatte ich kurz überlegt, ob ich mit den Norwegern nochmal ein Team machen soll, weil das Team, wo ich damals Ersatzmann war, hatte sich aufgelöst, auch altersbedingt und verletzungsbedingt so ein bisschen. Dann hatte mir aber Viktor geschrieben auf Instagram, hier, hey Felix, Frederik, einer aus deren Team, wird voraussichtlich kommende Saison aufhören. Wir brauchen letztlich einen neuen Mann. Und in dem Jahr war das so, dass die halt viele oder die größten europäischen Wettkämpfe im Team mitgemacht haben und ich habe die ganzen größten europäischen Wettkämpfe als Individual-Athlet mitgemacht. Und dann haben wir einfach öfter gesprochen, haben uns auf den Wettkämpfen jedes Mal quasi getroffen und dann ist es am Ende dazu gekommen, ja gut, dann gucke ich mal, ob mir das Spaß macht.
Ja.
Und dann haben wir so einen Spaßwettkampf damals, Strength and Depth in England mitgemacht gehabt. Das war das erste Mal und ich glaube, da haben wir. Den Wettkampf haben wir dann letztendlich gewonnen gehabt und auch relativ souverän gewonnen. Hat halt super Spaß gemacht mit sowohl Viktor, Astrid als auch mit Mia, die damals im Team war. Haben wir gesagt, dann machen wir die nächste Saison einfach gemeinsam.
Ja, dann lief es ja mit dem Team auch, man kann doch sagen, eigentlich ganz gut mit den Semifinals in Lyon. Und da habt ihr euch ja dann auch qualifiziert für die Games 2024 vor Ort.
Ja, das war eigentlich so ein bisschen, das war das Ziel. Die hatten das die letzten 2 Jahre davor. Hatten die sich, glaube ich, die hatten sich qualifiziert für die Games, dann die Quali ganz knapp verpasst und dann bin ich wieder ins Team reingekommen und da war schon so ein bisschen so die Idee, dass man sich nochmal für die Games qualifiziert und genau dann hatte das bei den Semifinals direkt, ich glaube, wir sind Fünfter geworden und die Top 8 haben sich für die Games qualifiziert und damit hatten wir dann das Ziel letztendlich erreicht und haben uns für die Games qualifiziert. Aber auch da muss man sagen, ja, offiziell bin ich jetzt Games-Athlet, aber da muss man schon sagen, das Niveau bei den Teams, das war ja schon krass zu sehen. Davor halt Individual-Athlet gewesen, habe ich in Madrid mitgemacht beim French Throwdown, also schon bei den größten europäischen internationalen Wettkämpfen. Und da bin ich in die Top 10 gekommen, also war schon souverän. Aber man muss schon nochmal sagen, der Abstand zu den Games-Athleten, das ist schon, da war nochmal ein Abstand. Also die sind einfach besser gewesen, die Individual-Games-Athleten. Und wenn man dann mal in die Team-Division guckt, nicht, dass da schlechte Athleten sind oder sowas, aber das Level ist halt einfach nochmal ein anderes. Da geht es vielmehr noch um Strategie, so ein bisschen Kommunikation miteinander. Aber rein die Fitness oder die Physis von den, ich würde sagen, von den Teamathleten bin ich zumindest damals auch mit einer der besten Team- oder Individual-Athleten in der Team-Division gewesen. Das heißt, das Level ist halt einfach da insgesamt noch ein bisschen geringer und man braucht halt einfach ein gut aufgestelltes Team.
Ja, ja klar, du kannst anders arbeiten, dadurch, dass man zu viert ist statt alleine. Aber was ist auch gesagt, es ist ein Teamsport. Also nur weil man ein guter Individual-Athlet ist, heißt es nicht, dass man vielleicht gut im Team arbeiten kann.
Ja.
Also das bringt einem dann auch nichts, nur weil man im einen gut ist, nicht im anderen. Mich würde trotzdem einmal interessieren, vielleicht kannst du dich zurückerinnern, in Lyon, ich weiß nicht genau den Moment, aber du hast den sicherlich im Kopf, wo für euch klar war, ihr habt euch qualifiziert, es ist jetzt safe. Kannst du dich an diesen Moment erinnern?
Ja, also ich glaube so, man muss sagen, vor dem letzten Event waren wir, glaube ich, schon auf einem relativ sicheren Platz. Also es hat sich so ein bisschen über das ganze Wochenende, wir hatten keinen großen Ausreißer nach oben oder nach unten. Wir waren immer souverän, glaube ich, in den Top 10. Es gab ein Kraftevent, da wussten wir, das wird nicht unser bestes Event sein. Astrid ist stark, ich bin so durchschnittlich stark, aber Victor und mir sind eher vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich stark. Da wussten wir, das wird so das Event sein, wo es die Damage Control einfach gibt. Und das lief für uns recht gut. Und dann sind wir schon den letzten Tag eigentlich in einer vernünftigen Platzierung gestartet. Und dann kam das letzte Workout und das war auch ein gutes Workout prinzipiell für uns. Dann wussten wir, ja gut, wenn jetzt nicht eine Vollkatastrophe passiert, werden wir das schon irgendwie schaffen. Und ich glaube, ja, dann, also in dem Moment, da freut man sich, oder das heißt, da freut man sich gar nicht so richtig, aber ich hatte mir das Gefühl, das war unser Ziel, das war ein realistisches Ziel und wir wollten das unbedingt schaffen. Und da war es so ein bisschen fast, natürlich freut man sich dann auf die Games, aber es war halt auch einfach eine riesen Erleichterung, dass wir es geschafft haben, weil wir haben das erwartet. Wahrscheinlich war es einfach die eigene Erwartung, die so hoch war, dass wir das schaffen und wir haben fest daran geglaubt und dann ist es einfach, also ich fand, für mich war das zumindest so, ich weiß nicht, wie die anderen das gedacht haben, aber mir war es ein bisschen so, man freut sich, dass man zu den Games fährt und es ist aber auch einfach eine riesen Erleichterung, dass es geklappt hat und das Wochenende so verlaufen ist. Und man denkt natürlich immer so, die erste Games-Qualifikation ist so das Ding. Mhm. Ist es wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen nüchterner einfach bin als viele andere. Wir haben uns sicherlich heftig gefreut, aber ich glaube, das ist so ein bisschen sowas. Das ist ja nichts, was aus dem Blauen kommt, sondern das ist was, wo man sich, wir wissen, wo wir standen im Team, wir wissen, was wir können und das war so ein bisschen die logische Schlussfolgerung, wenn man das so sagen kann. Also ohne, dass es doof klingen soll, aber es ist ein bisschen so, klar, man freut sich darauf, aber es war auch was, was wir uns einfach als Ziel gesetzt haben und was wir erwartet haben. Dann ist es so ein bisschen so, das ist gar nicht so der heftigste Aha-Moment, sondern so, okay, das war unser Ziel, wir haben das Ziel geschafft, jetzt kommen die Games. Wenn man, kann man verstehen, ist es,
ja, es war keine Überraschung. Also man fährt da hin und ich, boah, es ist sehr schwierig zu beschreiben, aber ich weiß, was du meinst. Man hat, ich glaube, ihr wärt eher fast wahrscheinlich schlimmer enttäuscht gewesen, wenn es nicht so geklappt hätte, weil euch das sehr klar war und ihr wusstet, ihr seid gut genug, ihr könnt das Ziel erreichen und dann hat man das und sagt ja. Und wenn man da hinfährt und sagt, ey, geil, wir sind da schon dabei, wir wissen nicht, wo wir landen, weil wir können es noch nicht so einschätzen und dann kommt man ins wahrscheinlich nochmal die Überraschung da.
Und das ist, ja genau, also ich glaube, das ist nochmal, wenn man als Einzelstarter ist, nochmal was anderes, weil ich glaube, da ist das Niveau einfach nochmal enger an der Spitze, da ist, da können sich die Top 20, können sich 8 Leute qualifizieren und bei den Teams ist es schon so ein bisschen so, wahrscheinlich die Top 10 Teams, davon kommen 8 weiter, das sind so 2 Teams, die quasi so ein bisschen der Pechvogel sind, aber dann die Teams dahinter, da ist es schon so, das Niveau fällt, glaube ich, ein bisschen schneller einfach ab, ja, weiß ich nicht. Ich hatte das gar nicht so das Gefühl, natürlich stehst du dann da und dann wartest du darauf, dann wird ja von hinten aufgezählt und auf Platz 8 qualifiziert sich, oder ich weiß nicht, oder auf Platz 1 qualifiziert sich so und so und du wartest einfach nur und hoffst, dass jetzt endlich dein Teamname kommt und wenn der Teamname kommt, dann freust du dich natürlich mega, aber ich glaube, es ist gar nicht so, gar nicht so der krasse Moment oder ich hatte gedacht, der Moment wäre sogar krasser, als es am Ende war.
Hattest du dann vielleicht aber den krassen Moment, als ihr rübergeflogen seid und dann das erste Mal da in die Arena kommt und wirklich vor Ort seid?
Ja, das ist schon cool. auch da muss man sagen, die Games haben sich ja im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen nicht unbedingt die beste Richtung entwickelt. Gab ja immer viele Location-Wechsel etc., sodass jedes Jahr ein bisschen neu war. Und auch wir waren ja wieder an einer neuen Location da in Texas. Das ist so ein bisschen schade, weil man natürlich immer weiß, okay, man hat die letzten Jahre mitverfolgt und das möchte man auch erleben und jetzt war es wieder anders. Aber trotzdem, dann stehst du da natürlich da und um dich herum sind die ganzen Games-Athleten, vor allen Dingen natürlich auch die Individual-Games-Athleten, die man letztendlich auch als Vorbild hatte. Ja. Aber auch da dasselbe wieder. Ich hatte das Glück, dass ich die 2 Jahre davor bei Wudapalooza zweimal mitmachen konnte, mit Yoshi und Will Kane. Und da hast du die auch schon mal alle gesehen. Dann, also es ist nicht das erste Mal, dass ich Games-Athleten gesehen habe, auch in Madrid und so weiter, habe ich auch mit denen schon individual so ein bisschen competed, mit Travis Meyer und Jonikowski und so weiter. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man von 0 auf 100 plötzlich in diese Bubble reinkommt, sondern das ist ja sowas, was sich so ein bisschen entwickelt hat. Und natürlich ist man dann so ein bisschen Fanboy und denkt sich so, oh, voll cool. Ja. Aber am Ende des Tages, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so mega, weiß nicht, die Idole hat in die Richtung oder super der Fanboy ist. Ich glaube aber, es ist alles viel normaler, als man sich das vorstellt vorher.
Ja, normal war das ja, aber 2024 nicht ganz so. Und ich hatte es dir vorher schon gesagt, ich will es gar nicht so ausschlachten, weil ich glaube, das Thema ist groß genug gewesen, es wurde viel darüber gesprochen. Was mich aber interessiert, ihr habt euch als Team entschieden, nicht weiter teilzunehmen im Jahr 2024. Aufgrund, ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß einfach, was passiert ist. Bei den Individuals gab es natürlich den Todesfall relativ, ich glaube, es war sogar am Donnerstag, also direkt zum Anfang.
Ja, das erste Event.
Genau, erstes Event, Laufen und Schwimmen morgens. Und wir haben es, ich weiß es noch genau, wir haben es nämlich live gesehen. Ich war bei Aorta morgens, haben das Event verfolgt, sind in eine Class gegangen. Und dann kam Anna oder Lars, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, und meinten auf jeden Fall zu uns, Lazar Dukic sei ertrunken. Ihr habt euch dann entschieden, nicht weiterzumachen. Weswegen?
Ja.
Also ihr habt auf jeden Fall den Post abgesetzt auf Instagram. Darum wäre da für mich eher so die Frage, was vielleicht, um einfach so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie habt ihr euch dafür entschieden? War das sofort einstimmig? Weil ihr seid ein Team, ist natürlich nochmal schwerer, als wenn man alleine jetzt antritt. Und vielleicht auch, was waren eure Beweggründe, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben es zwar hierher geschafft, aber wir machen trotzdem nicht weiter.
Also tatsächlich, die Geschichte ist sogar fast noch ein bisschen komplizierter als jetzt der Todesfall. Also wir sind im Team angereist, ein paar Tage vorher, die anderen waren schon da, ich bin ein bisschen später nachgekommen wegen der Arbeit, konnte ich nicht so früh anreisen. Und er hat sich tatsächlich in der Nacht vor dem Games-Start, wir haben uns registriert, haben unsere Sachen bekommen, das Briefing ist gelaufen, wir kommen nach Hause. Und das sind halt letztendlich persönliche Sachen, deswegen will ich es jetzt nicht so ausführen, aber von einem unserer Teammitglieder, jemand sehr nahestehendes, hat letztendlich eine Tumordiagnose bekommen. An dem Abend vor den Games und war auch vor Ort. Und das ist in einem amerikanischen Krankenhaus festgestellt worden bei uns. Dann habe ich noch nachts um 23 Uhr das Teammitglied ins Krankenhaus gefahren, dass die letztendlich bei dem Partner sein kann. Und wir haben eigentlich schon gesagt, ja gut, es stand letztendlich fast eine Notoperation noch in der Nacht an. Und dann war es so ein bisschen so, gut, wir sind eh raus. Jetzt, wir werden morgen früh beim ersten Event nicht teilnehmen, weil ein Teammitglied von uns ist im Krankenhaus, wird da sein, während der Partner operiert wird. Wir werden nicht teilnehmen können. Dann sitzen wir zu Hause, haben damit abgeschlossen gehabt, verfolgen so ein bisschen den Livestream. Und dann schreibt mir plötzlich Moritz Fiebig auf WhatsApp, hier, hey, hier geht's drunter und drüber, wir wissen nicht, wo Lazar ist, und es fehlen, ich glaube, Henrik Happerlein war so ein bisschen, der ist zwar ins Ziel gekommen, aber der wurde nicht abgehakt von der Liste, und Lazar Dukic wird halt vermisst. Und dann ging so ein bisschen da die Panik um, was ist los, was ist passiert. Eigentlich hätte das Team-Event schon starten sollen. Mhm. Wir saßen alle zu Hause, weil wir hatten eh nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt irgendwas machen, weil wir waren nur noch zu dritt. Und dann kommt raus, dass halt Lazar Dukic ertrunken ist. Und erstmal wurde alles gecancelt. Da war es natürlich so, okay, die Notoperation hat nicht in der Nacht stattgefunden, sondern ist dann im Laufe des Tages ist erfolgt. Hatte alles gut geklappt. Und dann wurden wir, glaube ich, Donnerstagnachmittag alle einberufen für eine Versammlung und so ein bisschen Diskussion, was machen wir jetzt? Ja. Dann gab es natürlich hin und her. Also wir sind ein Haufen Athleten, sowohl Individuals als auch Teamathleten. Die Team Division hatte noch gar nicht begonnen. Wir waren dann letztendlich wieder vollzählig, die Operation ist gut verlaufen, war natürlich noch im Krankenhaus, aber jetzt erstmal war unsere Lage persönlich für unser Teammitglied ein bisschen entspannter geworden. Jetzt war dann natürlich die Frage, was machen wir daraus? Ich meine, Lazar ist eine feste Größe im europäischen CrossFit gewesen. Ich kannte ihn tatsächlich auch relativ gut persönlich, weil ich mit seinem Bruder relativ viel zu tun hatte, mit Luca. Wir haben viele Wettkämpfe zusammen gemacht, haben uns einfach super gut verstanden. Und darüber habe ich dann auch Lazar kennengelernt. Das ist einfach insgesamt einfach ein toller Mensch gewesen. Ein klasse Athlet und halt auch einfach, ja, einfach ein guter Mensch. Und das betrifft dann natürlich dann nochmal persönlich mehr. Und dann gab es natürlich die Einstimmen, die sagen, ja, ja, vor allem die Amerikaner, ich glaube, das ist natürlich auch religiös so ein bisschen bedingt, da sagen, ja, er hätte bestimmt gewollt, dass wir weitermachen und ihn vertreten. Und ich glaube, das ist so für vor allen Dingen die Europäer halt einfach nicht denkbar gewesen, dass man sagt, okay, hier, wir ziehen den Wettkampf jetzt durch, es ist einer gestorben, doof gesagt, aber ändert ja jetzt auch nichts. Das Problem ist halt, es ist ein Sport und es ist das Leben. Das können Leute sterben, das ist halt einfach so, aber wenn man sich so anguckt, wie das passiert ist, ist es eine Sache, das war einfach eine grobe Fahrlässigkeit von dem CrossFit Games Team, die, und es hätte nicht passieren müssen. Wenn man jetzt sagen könnte, die Sicherheitsvorkehrungen waren entsprechend einem Standard, der allgemein gültig ist und es stirbt jemand, dann ist das schlimm. Aber dann kann man keinem was vorwerfen und das ist so ein bisschen Pech, doof gesagt. Aber in dem Fall war das so, dass dieses CrossFit Games Team jetzt ohne jemanden einfach dafür in Verantwortung ziehen zu wollen, aber das war einfach grob fahrlässig, das so zu organisieren, wie es organisiert wurde. Und auch der weitere Verlauf danach war einfach schlecht gemanagt. Dann ist es wohl so gewesen, Luca, der Bruder von Lazar, war noch am See. Da war natürlich da große Panik, wurde dann festgestellt, okay, Lazar ist ertrunken. Luca war dann noch am See, da völlig aufgelöst, auch mit der Verlobten von Lazar, wurde dann wohl ins Hotel gefahren von dem CrossFit Games Staff. Und dann ist er irgendwie 15 Minuten im Hotel, hat noch seine Schwimmsachen an und dann kommt Dave Castro ins Hotelzimmer und sagt ihm, hier, Luca, wir wollen die Games weiter fortführen. Bist du damit einverstanden? Und dann letztendlich wurde ihm gar keine Wahl gestellt. Was soll er denn sagen? Nee, ich bin damit nicht einverstanden. Ihr müsst das Event abblasen. Und letztendlich wurde ihm gesagt, wir machen die Games weiter. Du musst damit klarkommen. Und dann wurde Donnerstagnachmittags trotzdem noch anberaumt, hier Athletenversammlung, wir entscheiden über die Fortführung der Games oder nicht, was wollen wir? Und dann sind wir da alle versammelt und dann kommt auch da Dave Castro rein und sagt, ja, was passiert ist, ist natürlich eine Riesenkatastrophe, aber wir werden die Games fortführen. Wer aufhören möchte, kann aufhören, wer weitermachen möchte, kann weitermachen, wir werden es weiter durchziehen. Und das halt einfach so ein bisschen, das wurde dann natürlich auf Social Media so hingerückt, von wegen gemeinsam wurde entschieden, dass man das weitermacht, etc. pp. Und einfach diese gesamte Handhabung ist halt einfach super viel Schein und es war einfach katastrophal gemanagt. Da haben wir gesagt als Team, damit wollen wir uns nicht identifizieren. Ja. Die Games, wie sie sind, sind in diesem Jahr keine Games mehr, egal ob man mitmacht oder nicht. Wer in dem Jahr Erster bei den Games geworden ist, sollte erstmal keinen interessieren. Und zweitens sind das einfach Umstände. Wenn man auf dem Niveau einen Wettkampfsport machen möchte, dann geht es darum, da muss man einfach ein Arschloch sein, wenn man auf dem Wettkampffloor ist. Da muss man einfach egoistisch sein, da sieht man seine eigenen Vorteile und so ist es halt im Wettkampfsport. Da muss man alles andere ausblenden und sagen, ich ziehe mein Ding durch, mir ist völlig egal, was neben mir passiert. Und wenn ich einen Vorteil daraus ziehen kann, dass jemand einen Fehler gemacht hat, dann mache ich das. Und das in so einer Situation, wenn einer der ja letztendlich auch Anwärter auf den Titel davor gestorben ist, weiß nicht, dann ist es einfach, finde ich, kann man in dem Moment nicht Wettkampfsport mehr betreiben, einen fairen Wettkampfsport betreiben. Und da war natürlich auch die große Diskussion, Laura Horvath zum Beispiel war schon Donnerstagnachmittag in dieser Versammlung, als Dave Castro gesagt hat, hier, wir machen die Games weiter, hat die einfach wortlos den Raum verlassen, also richtig starkes Bild einfach sich stark positioniert und gesagt, sie war die Games Champion vom Jahr davor und hat gesagt, damit gehe ich überhaupt gar nicht einher, das ist unmöglich. Und da haben sich viele auch angeschlossen und wir haben natürlich auch im Team viel diskutiert, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, ich werde auf keinen Fall den Wettkampf so weitermachen, als wäre nichts passiert. Meinetwegen können wir auch aufhören, auch mit der Vorgeschichte. Theoretisch wären wir ja sowieso raus gewesen mit dem, was letztendlich am Abend davor schon passiert war. Jetzt hatten wir natürlich die Chance, wieder einzusteigen, wenn man das so sagen darf, weil die Teams hatten noch nicht gestartet. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir jetzt aufhören, dann sind wir raus, passiert auch nichts und man setzt auch kein Exempel so. Natürlich steigt man aus, aber 2 Tage später vergisst es wieder jemand.
Ja.
Und da kam so ein bisschen tatsächlich initial die Idee von Lena Richter, dass wir quasi die Schweigeminute, das erste Workout startet und wir fangen das Workout mit einer Schweigeminute an, der Timer läuft und genau, wir fangen einfach eine Minute versetzt an und gedenken so ein bisschen an Lazar. Das fanden wir gut. Wir waren in der vorletzten Heat, sollten wir starten, oder in der ersten von 2 Heats, glaube ich. Haben das mit allen besprochen gehabt. Wir hatten uns gar nicht aufgewärmt, weil bis vor 30 Minuten vom Start wussten wir noch gar nicht, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht. Und dann haben wir uns aber entschieden, wir machen das so und wir machen diese Schweigeminute. Wir sitzen hinten. Warm-up hatten wir schon, da hatten wir gar keine Zeit mehr, sondern wir sind direkt quasi zu dem Staging gegangen. Und haben dann auch gesagt, hier, hey, wir werden das so und so machen, haben es mit allen Teams kommuniziert. Und ich muss sagen, es war erschreckend, dass einfach viele einfach weitermachen wollten, als wäre nichts passiert gewesen. Und dann fängt das Workout an und wir sind das einzige Team, was halt stehen bleibt mit der Minute Pause, während alle anderen einfach weitermachen. Und das hat sich dann in der Final Heat haben ganz viele auch die Minute Pause gemacht. Ich glaube, da waren sogar alle Teams, bis auf das Mayhem-Team, die haben einfach bei Start gemacht. Ja, und dann hat der Wettkampf so seinen Lauf genommen und tatsächlich ab dem zweiten Workout waren wir die einzigen, wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt einfach durch. Das ist ein viel stärkeres Statement als Erinnerung, wenn wir das jedes Event durchziehen und einfach vorher stehen bleiben und eine Minute einfach so ein bisschen als Trotz und einfach um zu zeigen, hier, das ist kein Wettkampf mehr. Wir sind dahin gefahren, wir haben uns das verdient und wir wollen auch und wir haben Spaß an dem Sport, aber dieser Wettkampf sollte kein Wettkampf mehr sein und das ist ein bisschen das Zeichen gewesen. Wir wollen an Lazar erinnern und wir wollen zeigen, dass dieser Wettkampf eigentlich hinfällig ist. Egal, ob man jetzt Erster oder 20. wird, das sollte im Moment keine Rolle mehr spielen. Und wir haben das letztendlich das ganze Wochenende so durchgezogen, dass wir am Anfang immer eine Minute Pause gemacht haben und ich fand, es war erschreckend, dass halt, ich muss sagen, an Tag 2 war das wieder normaler Wettkampf, so ein bisschen. Wenn man das so doof sagen kann. Natürlich hieß es dann immer, ja, für Lazar und Pipapo, aber ja, wenn man so die Stimmung mitbekommen hat, war es einfach erschreckend, muss ich sagen. Und so haben wir uns dann auch dieses Jahr entschieden, dass wir das nicht weiter unterstützen werden, zumindest mal für dieses Jahr, wenn sich nicht grundlegend was ändert. Und haben dann dieses Jahr auch an der Saison nicht teilgenommen, weil wir einfach sagen, wie das gemanagt wurde. Und ich meine, ich war das erste Mal bei den Games, aber viele Freunde, halt vor allem die Norweger, waren ja schon für mehrere Jahre bei den Games und die haben gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass da was passiert ist, weil CrossFit einfach fahrlässig oder das CrossFit Games Team einfach fahrlässig war mit den Sicherheitsstandards. Ich weiß nicht, ob man das mal mitbekommen hatte. Damals bei den Regionals waren die Seile auf dem Boden gehangen und da sind bei so einem Seil-Event, Rope-Climb-Event, halt haben sich ganz viele das Knie verdreht, etc. pp. Und da hat man wohl vorher schon gesagt, hier Leute, wir müssen zusehen, dass wir die Seile vorher kürzen. Und deshalb. Und das interessiert die halt nicht. Am Ende ist es halt ein wirtschaftliches Unternehmen und die wollen ihr Ding durchziehen und das tun sie auch. Und ich meine, das kann man auch bedingt verstehen, aber es ist halt nichts, womit ich mich identifizieren möchte in dem Moment.
Du hast es gerade schon so ein ganz bisschen angerissen, weil tatsächlich wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Ihr habt ja jetzt ein neues Team Flag, also Julia Jakobsen ist ja jetzt mit dabei. Wollt ihr nächstes Jahr, also 26, an den Games versuchen, wieder teilzunehmen? Oder ist das wirklich jetzt für euch raus und ihr macht lieber andere Wettkämpfe mit?
Ja, tatsächlich ist es was, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben. Wir haben jetzt gesagt, wir machen erstmal die Saison zu Ende. Und das Coole ist, dass dieses World Fitness Project jetzt daraus entstanden ist, aus der ganzen Katastrophe von den Unterlagen die letzten 2 Jahre, aber dann halt der Höhepunkt mit Lazars Tod letztendlich. Da stehen jetzt noch die Finals an Mitte Dezember. Und wir haben noch gar nicht groß gesprochen über die nächste Saison. Ich muss erstmal hier zu Hause durchbringen, dass ich vielleicht noch ein Jahr weiter überhaupt Wettkampfsport machen darf. Auch für mich steht es jetzt noch nicht fest, ob ich das machen werde. Aber ich muss schon sagen, mir macht schon viel Spaß. Und ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich irgendjemanden zurückhalte mit meiner Fitness oder dem Mangel an Fitness. Im Moment sieht das noch so aus, als ob ich da ganz gut mithalten könnte. Das heißt, wahrscheinlich werde ich schon noch mal ein Jahr machen, wenn ich die Erlaubnis bekomme. Ob ich jetzt nächstes Jahr nochmal bei den Games mache oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, was aus unserem Team passiert. Wir wissen auch noch nicht, ob wir jetzt in dem Team bleiben oder nicht. Das steht alles noch so ein bisschen offen. Jetzt ziehen die Games ja nochmal um, wie wieder nach Kalifornien. Es gibt ein neues Qualifikationssystem, was sicherlich besser ist als letztes Jahr. Ja, es gibt sicherlich Entwicklungen und ich weiß es halt noch nicht, man kann es ja nicht abschreiben, wie gesagt, es gibt immer ein, zwei Personen, die man dafür verantwortlich macht, aber insgesamt ist es halt die ganze Organisation, die das verbockt hat und die werden sicherlich ihre Lehre hoffentlich daraus gezogen haben, aber wie gesagt, ob ich nächstes Jahr versuchen werde, nochmal bei den Games teilzunehmen, Team, weiß ich jetzt noch nicht und wenn, weiß ich auch noch nicht, mit welchem Team. Alleine werde ich es nicht probieren, das ist aussichtslos. Muss man ganz klar sagen. Und Team macht schon Spaß. Deswegen, wenn ich teilnehme, dann in den Teams. Aber genau, in welcher Konstellation, wie und warum, weiß ich noch nicht.
Ja, da auch zusammenfassend hätte ich jetzt noch gesagt, weil das Thema, wie gesagt, ich habe auch vorhin extra gesagt, wir reißen es nur etwas an. Ich glaube, da kann man sehr lange und sehr tief darüber sprechen. Du hast dabei die Schlagwörter genannt. Im Endeffekt ist es auch ein Wirtschaftsunternehmen, was Geld verdienen möchte. Und wir nicht alle Sport nur zum Spaß machen, auch manche davon leben müssen wollen, wie auch immer. Das heißt, viele Faktoren, die damit reinspielen und die Athletinnen beschäftigen und vielleicht auch kulturelle Unterschiede, die wir nicht nachvollziehen können. Dadurch, glaube ich, brauchen wir da jetzt nicht tief eingehen, war es richtig, war es falsch, wie auch immer. Verändern können wir es eh nicht mehr. Aber danke, dass du uns auf jeden Fall da einmal so einen Einblick gegeben hast, wie es für dich und für euer Team war in dem Moment. Das ist ja auch nur eure Perspektive, euer Erlebnis, was ist da überhaupt abgegangen. So ein bisschen natürlich.
Du hast aber tatsächlich noch einen guten Punkt. Also für mich ist es Sport, also ist einfach nur Spaß, Jux und Dollerei. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Für mich ist es einfach zu sagen, hier, hey, ich möchte mich nicht damit identifizieren. Ich verdiene damit quasi kein Geld. Ich kriege, weiß nicht, ja, habe zwar auch schon Sponsorenverträge, aber prinzipiell hängt meine Leistung nicht damit zusammen, dass ich Geld verdiene. Ich habe natürlich eine andere Motivation, an so einem Wettkampf teilzunehmen oder nicht teilzunehmen, als jemand, der das hauptberuflich macht. Allein schon für Moritz. Wenn der sagt, er macht bei den Games nicht, nimmt da nicht teil, dann hat er letztendlich einen finanziellen Verlust von weiß nicht wie viel 1.000 Euro. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also ich möchte jetzt auch gar keinen verurteilen dafür, dass der gesagt hat, ey, ich möchte die Games weiterlaufen lassen. Das steht mir nicht zu und ich habe einfach andere Beweggründe und auch vielleicht andere Ideale, aber halt auch für mich wirtschaftlich gesehen ist es halt völlig egal, ob ich da mitmache oder nicht mitmache. Und das ist für andere halt nicht egal. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, voll. Also das sollte, ich glaube, jede Person einfach im Hinterkopf behalten. War ja damals genauso. Jetzt ist es schwierig, davon wieder die Kurve zu bekommen, merke ich. Denn ich würde natürlich etwas nochmal wegkommen von 2024 und Blick auf 26 werfen. Du meintest schon, Team ist noch nicht ganz klar, auch nicht, wie sich das entwickelt. Spaß soll im Vordergrund stehen. Gibt es denn etwas, was du uns vielleicht schon verraten kannst, ob es für dich individuell ist oder auch nicht, was nächstes Jahr so auf dich zukommt als Athlet? Oder was du machen möchtest?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Hauptsaison, die CrossFit-Saison oder World Fitness Project, glaube ich, weiß man auch noch nicht, ob es überhaupt weitergeht, wie es weitergeht, was das World Fitness Project angeht. Ich glaube, wenn es das weiter gibt, dann wäre das schon was, da würde ich gerne teilnehmen.
Ja.
Was die Games angeht, weiß ich jetzt noch nicht genau. Wenn dann wieder in dem Team, aus mehreren Gründen, einfach weil meine Fitness dafür ausreichend ist, um bei den Teams ganz vorne noch mitzumachen, mitzumischen und weil es auch einfach Spaß macht. Alleine zu gewinnen und alleine zu verlieren hat auch seinen Charme und ist einfach ehrlich, weil was du verbockst du, was du gewinnst du oder verdienst du. Aber auch wenn man da was gewinnt, dann freut man sich für sich selbst, aber das ist halt einfach was anderes, wenn man da mit drei Freunden steht und das gemeinsam durchlebt und das Ganze teilen kann. Also ja, der Teamsport ist nicht nur schön, dass ich den jetzt noch machen kann, obwohl ich nicht mehr das Niveau habe, was Individual-Sportler haben, sondern auch einfach, weil das ja, einfach Spaß macht und auch für mich dieser Switch, diese Trainingswochenenden zu sagen, hier, hey, ich natürlich ökologisch eine Vollkatastrophe zu sagen, ich fliege freitagsabends nach Dänemark und komme sonntagsabends zurück. Aber das ist halt so ein bisschen so, wenn man so ein Wochenende zu Hause verbringt, man arbeitet die ganze Woche, dann schläft man samstags aus, frühstückt in Ruhe, dann ist der Samstag vorbei, dann ist Sonntag, dann weißt du, morgen muss ich wieder arbeiten. Und so war das so, ich bin flieg Freitagabend drüber nach Dänemark, bin in einem anderen Land, bin da mit meinen Freunden, man vergisst alles andere, man ist einfach mal komplett weg für, auch wenn es nur 2 Tage sind, aber so ein bisschen, das ist wie so ein kleiner Reset. Und ich glaube, das möchte ich, wenn es geht, schon nochmal mir für ein Jahr erhalten, weil das einfach, ja, eine richtig geile Erfahrung auch war. Und das heißt, ja, ich hoffe, dass ich wieder, wahrscheinlich wieder in ein internationales Team reinkomme. Auch in Deutschland. Das Problem ist, es gibt sicherlich auch gute Athleten in Deutschland, aber auch da müsste ich dann, momentan muss man sagen, Norddeutschland ist so ein bisschen führend. Das heißt, wenn man ein Team machen möchte in Deutschland, was international konkurrenzfähig ist, muss man nach Hamburg oder nach Kiel oder nach Flensburg. Und da ist die Anreise von Heidelberg genauso lang, wie wenn ich nach Kopenhagen oder nach Oslo oder sonst wohin fliege. Da ist auch die Frage, sowohl finanziell als auch zeitlich macht es keinen Unterschied. Muss man sich halt überlegen, was man möchte. Und Individual, ich habe auch dieses Jahr noch mal ein, zwei Wettkämpfe einfach alleine mitgemacht, eher so kleinere Wettkämpfe, gerade in Dänemark, weil ich natürlich auch da viele Freunde jetzt gewonnen habe. Und dann ist man halt immer im Team und dann, ja, keine Ahnung, dann ist man ja schon so ein bisschen wieder das eigene Ehrgeiz, der einen packt und sagt, ah, bin ich jetzt noch gut genug? Wäre ich jetzt noch gut genug? Und dann habe ich gedacht, okay, ich teste mich da noch mal. Und jetzt war ich zum Beispiel bei den Hörning Games letztes Jahr, das ist eigentlich ein Wald- und Wiesenwettkampf in Dänemark, so ein Boxwettkampf, noch ein richtig ehrlicher Crossfit-Wettkampf. Und das hat übel Spaß gemacht. Jan Finkenberg war auch da. Da waren so ein paar Semifinals-Athleten waren da, obwohl das eigentlich nur ein kleinerer Wettkampf war. Und das steht schon wieder auf meiner Agenda, weil das einfach richtig Laune gemacht hat. Es war eine coole Truppe, die sind richtig bemüht gewesen. Das werde ich individuell machen. Und vielleicht werde ich den einen oder anderen Wettkampf nochmal alleine mitmachen, aber da steht jetzt nichts Festes an. Und eigentlich habe ich gesagt, mit Julia werde ich nochmal einen Duo-Wettkampf machen wollen, weil mit Julia macht es auch super viel Spaß. Und ich hatte damals, immer wenn ich zu Hause war, habe ich bei CrossFit Kiel trainiert damals, bei David. Und Julia hatte auch da angefangen. Und das heißt, ich kenne Julia eigentlich schon. Da konnte die, glaube ich, noch gar keinen Ringmuscle ab. Und das ist richtig cool zu sehen, wie auch Julia sich entwickelt hat. Also ich meine, jetzt ist Julia eine der besten Frauen in Europa und die hat auch mal klein angefangen und das vor nicht allzu langer Zeit. Und das ist schon so, dass wir sagen, eigentlich wollen wir noch mal einen Wettkampf auch zu zweit machen. Gibt ja mittlerweile viele Formate. Und das steht so ein bisschen auf dem Plan auch da. Möglicherweise Tough and Rough. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Das heißt, wir müssen uns ein bisschen gedulden und lassen uns überraschen, wo wir dich nächstes Jahr auf einer Competition sehen oder nicht. Und in welchem Format, Viererteam, Zweierteam, Individual, alles möglich. Lieber Felix, ich habe wirklich tatsächlich noch sehr viele Fragen an dich.
Ja, und ich habe zu spät gestartet und deswegen laufen wir jetzt aus der Zeit raus.
Ich wollte gerade sagen, angesichts der Zeit, würde ich das nämlich einfach so machen. Das geht jetzt wieder an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr die Folge spannend findet und sagt, hey, von Felix habe ich noch nicht genug, dann können wir das ganz einfach machen. Ihr sagt einfach Bescheid, was euch interessiert, und dann lade ich ihn sehr gerne wieder ein. Ihr müsst mir das natürlich nur rückmelden, hier der Aufruf. Und jetzt kommen wir zum, ich finde ja mal, wichtigen Teil dieser Folge. Felix, wir haben vor der Aufnahme enttäuschend festgestellt, du hast kein Maßband zu Hause.
Ich habe eins, ich weiß noch nicht, wo es ist.
So, es wurde aufgeräumt, so rum.
Ja, es wurde aufgeräumt, es wurde irgendwo hingeräumt. Ja.
Die Frage ist natürlich, hast du mal gemessen oder könntest du abschätzen? Ich könnte dir jetzt so Referenzen sagen. Die Frage
Ich
ist
glaube,
natürlich, ist man gut im sich selber einschätzen oder nicht?
also ehrlich gesagt, ich hatte schon richtig Angst, als du mir das erzählt hast, weil ich kenne ja Julias Arme und ich kenne meine Arme. Und ich glaube, ich stehe einfach schlecht da, was so ein Bizepsvergleich angeht. Und ich habe jetzt wirklich keine aktuellen Daten. Ich kann das ja vielleicht immer nochmal nachreichen, wenn ich das jetzt völlig falsch im Kopf habe. Aber ich glaube, ich meine so 37, 38 Zentimeter im Kopf zu haben.
Da wärst du mit Julia auf Augenhöhe.
Ich glaube, na, das ist natürlich traurig. Also traurig für mich, gut für Julia. Aber ich glaube, es ist auch realistisch, muss man leider sagen.
Das ist völlig in Ordnung. Ich sag mal, der Durchschnittsarm des Mannes liegt ungefähr bei 40 Zentimeter, aber plus minus, ne?
Bei 40? Nein, dann muss es größer sein. Ich kann natürlich jetzt einfach einen Schnürsenkel holen und einen Zollstock.
Also hier zum Beispiel Jonas Sisler hat
Der hat dickere Arme.
41,5 und Len hat 43.
Ja, Len hat auch dickere Arme.
Aber
Was hat Jonas? 40,5.
41,5.
Vielleicht komme ich an die 40 dann auch ran.
Aber Dodo hatte jetzt auch 40.
Weißt du, was Benny hat? Nee, der hat es natürlich nicht
Nee,
geschafft, ne? Die Pfeife.
weiß ich noch nicht. Und Hendrik Heim hatte 39.
Also Hendrik habe ich. Also dann, das geht ja gar nicht anders. Vielleicht habe ich auch 39 dann. Ich messe das nochmal aus, wenn ich das Maßband gefunden habe und schreibe dir das nochmal.
Das wäre auch ein guter Cliffhanger, also dafür, dass ich dich ja nochmal einladen müsste dann, weil dann erfahrt ihr halt die exakte Angabe erst in der nächsten Folge mit Felix.
Aber es kommt auch nicht immer auf die Größe drauf an, ne?
Das ist bewusst. Ich zitiere auch immer gerne Chiara an dieser Stelle, die hat ja ganz, ganz zum Anfang in der Folge 3 uns, ich glaube, das war Folge 3, uns den Tipp gegeben, Trizeps trainieren, nicht Bizeps, dann wird der Arm dick.
Ja, zwei Drittel des Armes bestehen aus Trizeps. Aber ich glaube, auch da, muss ich zugeben, würde ich nicht vorne mitmachen. Mitmischen.
Aber du hast jetzt die Möglichkeit, bis zur nächsten Einladung ein bisschen zu pumpen. Ich habe tatsächlich jetzt schon von ein paar Gästen gehört, wenn die wussten, das kommt auf sie zu, dass sie die Woche vorher noch Arm trainiert haben, wo ich dachte, okay.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob das dann eine Woche vorher noch was bringt. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit dazwischen haben, dann sind das meine größten sportlichen Ziele. Ist dieses Jahr Hurling Games, Waldwiesen-Wettkampf in Dänemark zu gewinnen, in der Hoffnung, dass Jan nicht wieder aufkreuzt. Ja. Und einen dicken Arm zu haben, dass ich vielleicht sogar Jonas Zister noch schlage.
Das ist ein
ambitioniertes Ziel, glaube ich.
Wer weiß. Felix, es gibt noch eine Sache immer in meinen Folgen. Ich sag gleich ein paar letzte Worte und dann überlasse ich dir das letzte Wort, den letzten Satz, ein Sprichwort. Also wie auch immer, du hast die Ehre, diese Folge zu beenden. Das ist dir komplett überlassen. Wie? Ich füge nur gerne hinzu zu Menschen, die dazu tendieren, auszuufern, gerne natürlich etwas kompakter halten für die letzten Worte.
Weiß nicht, was du damit jetzt sagen möchtest.
Ich auch nicht. Und darum sage ich an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesmal wirklich ja von Arbeit, 24-Stunden-Job plus Training, wie bekommt man das Ganze hin, Prioritäten setzen, irgendwie sein Leben und seine Hobbys handeln. Vielleicht in Zukunft Doktor werden, dass wir dann Herrn Dr. Felix Reda auf dem Flur haben. Mal schauen.
Mal schauen.
Wie lange das dann noch dauert oder halt nicht. Aber natürlich auch die ganzen Erfahrungen in der Team-Competition, der Einblick in die CrossFit Games 2024. Viel angerissen, aber ich glaube, heute wieder viele spannende Informationen dabei, die ihr hoffentlich mitnehmen konntet. Vielleicht auch einfach ein paar Gedanken, Ansätze, wie auch immer. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen an Felix habt oder Dinge noch ungeklärt sind, dann sagt bitte Bescheid, weil ich kann ihn ja einfach wieder zu mir einladen. Und damit bedanke ich mich herzlich bei dir, Felix, dass du heute mit dabei warst.
Ja, vielen Dank, Judith, dass du mich dabei haben wolltest. Ich bin vielleicht ein ausrufender Mensch manchmal, aber vielleicht hat der eine oder andere ja was mitnehmen können. Und als Sprichwort zum Abschluss, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Running Gag in unserem Team, ist ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ich glaube, das ist einfach so ein gutes Sprichwort, was einem Leben begleiten kann. Genau.